NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Birgit Langhammer und mit der wichtigen Frage, wie geht's weiter mit den Spritpreisen in Deutschland? Welche Wege schlägt die Politik vor? Was halten Experten davon? Und wie kann man die Straße von Hormus eigentlich umgehen? Wäre das vielleicht der beste Weg, um Preise mittelfristig zu senken? Außerdem schauen wir gleich zur Leipziger Buchmesse und den diesjährigen Gewinnern. Und heute ist ARD Nachrichtentag. Wie diese Sendung entstanden ist, wie wir hier bei NDR Info arbeiten, das hören Sie am Ende der Themen des Tages. Zunächst aber nach Brüssel. Auch dort ist heute beim EU-Gipfel schon viel über die aktuelle Lage in Nahost und die Bedeutung für die EU gesprochen worden. Denn die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die europäische Energieversorgung und Preise sind enorm. Und je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, wird sich das ja auch noch zuspitzen. Auch der zurzeit durch Ungarn blockierte 90 Milliarden Euro Kredit hat eine Rolle gespielt. Dazu jetzt Jean-Marie Magro, unser Korrespondent vor Ort in Brüssel. Fangen wir vielleicht mit den Beratungen zu Iran an. Also bleibt es denn auch auf dieser Ebene dabei, dass man kein Militär schicken wird?
Naja, also es gibt, würde ich mal sagen, drei verschiedene Gruppen an Staaten in der Europäischen Union. Also die erste Gruppe, die besteht vor allem eigentlich aus einem Land, nämlich Spanien. Das sagt nämlich, das ist ein klar völkerrechtswidriger Angriff, an dem man sich nicht beteiligen darf. Dann gibt es so eine Gruppe, zu der ich Deutschland dazuzählen würde. Da sagt man, prinzipiell finden wir, dass das iranische Mullah-Regime verantwortlich ist für diese Eskalation und wir wollen uns aber eben nicht in einen aktiven Krieg hineinziehen lassen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, da zählt dann Frankreich darunter. Frankreich hat schon gewisse Stützpunkte in der Golfregion und beteiligt sich insofern an diesem Krieg, als dass es eben zum Beispiel Shahed-Drohnen oder Raketen abschießt. So, ob man dann darüber hinausgeht, wie eben Donald Trump das fordert, dass man sagt, wir wollen, dass die Europäer sich mehr daran beteiligen, dass die Straße von Hormuz frei ist und der Schiffsverkehr wieder anrollen kann. Das ist jetzt gerade noch nicht so der Fall. Also da gibt es keinen Appetit darauf. Eher so, wie der Bundeskanzler gesagt hat, wenn die Kampfhandlungen stoppen, dann sind wir dazu bereit, dass wir uns auch beteiligen.
Mhm. Aber die Energiepreise ist ja durchaus ein Problem für die Europäer. Also gibt es andere Ideen, wie es in der Meerenge weitergehen kann?
Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Bisher wurden diese Ideen zumindest nicht öffentlich so richtig diskutiert. Eher wurde betont, dass man darauf hofft, dass sich alle Parteien, eben auch Israel und die Vereinigten Staaten, mäßigen und dass man an den Verhandlungstisch zurückkehren möchte. Wie wahrscheinlich das ist, das sei jetzt gerade, also ist jetzt nicht unbedingt die Priorität von, also beziehungsweise wird nicht so sehr diskutiert. Aber so wird das eben vorangestellt. Aber es kann natürlich sein, dass es eben der Fall ist, dass die Energiepreise immer weiter steigen und dass das eben auch immer mehr Auswirkungen hat auf die europäische Wirtschaft und dass man dann irgendwann diese Entscheidung treffen wird müssen, dass man sagt, auch wir Europäer müssen uns da einschalten.
Wir schauen gleich noch über die deutsche Debatte zu den Preisen. Aber wir müssen noch über einen Punkt sprechen, Herr Magro, nämlich die weitere Hilfe für die Ukraine. Und da hat ja Ungarn blockiert das 90 Milliarden Euro Darlehen. Ist es denn gelungen, daran etwas zu verändern?
Nein, und das wird sich auch in den kommenden Tagen höchstwahrscheinlich nicht ändern. Der Premier Viktor Orban von Ungarn sagt, solange kein Öl durch die Druzhba-Pipeline fließt, werde ich diesen Kredit nicht freigeben. Und daran ist bisher auch nicht zu rütteln. Aber am 12. April sind in Ungarn Wahlen. Darauf hoffen gerade sehr, sehr viele, dass Orban diese nicht gewinnt.
Und soweit Informationen und auch Einschätzungen aus Brüssel von unserem Korrespondenten Jean-Marie Magro. Vielen Dank. Ja, und wir schauen jetzt eben auf den Bundestag, weil da war der Spritpreis heute auch Thema. Am Vormittag ist das Paket der Bundesregierung eingebracht worden, das die Preise stabilisieren, im besten Fall senken soll. Künftig soll an Tankstellen nur noch einmal am Tag um 12 Uhr der Preis erhöht werden. Preissenkungen dagegen sollen immer möglich sein. Ob diese neue Regelung dann auch wirkt, ist umstritten. Es ist noch dazu auch eine Verschärfung des Kartellrechts geplant. Über die heutige Debatte berichtet jetzt Gabriele Intemann aus Berlin.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche macht deutlich, wo aus ihrer Sicht die Probleme liegen. Bei der Preisgestaltung der Mineralölindustrie.
Bis zu 50 Preisänderungen pro Tag, da hilft auch die beste Preistransparenz-App nicht, wenn man genau dann an der Tankstelle ankommt, wenn der Preis schon wieder hoch ist.
Damit soll Schluss sein. Das neue Gesetz sieht vor, dass Tankstellen ihre Preise künftig nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen. Und zwar pünktlich um 12 Uhr mittags. Senkungen bleiben dagegen jederzeit erlaubt. Sepp Müller von der CDU verspricht sich davon eine Atempause für die, die auf das Auto angewiesen sind.
Erste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen uns, dass vor allem im Vormittagsbereich deutlich günstigere Preise für Pendler und den Mittelstand erzielt werden können.
Außerdem soll das Kartellamt gegenüber der Mineralölindustrie mehr Rechte bekommen. Die Behörde soll künftig nicht mehr nachweisen müssen, dass die Preise deutlich stärker steigen als die Kosten der Konzerne. Die Beweislast wird umgekehrt, sagt Wirtschaftsministerin Reiche.
In Zukunft müssen Unternehmen nachweisen, wie sie Preise gestalten, nicht mehr das Kartellamt.
Die Regierung spricht von einem scharfen Schwert. Der Opposition ist es nicht scharf genug. Für die AfD bezweifelt Leif-Erik Holm, dass die Autofahrer dadurch auch nur einen Cent sparen.
Nichts von dem, was Sie hier vorschlagen, kann den Spritpreis schnell herunterbringen. Und das wissen Sie ganz genau.
Die AfD fordert stattdessen einen radikalen Schnitt bei den Steuern. Nach dem Vorbild von Italien oder Österreich.
Energiesteuer auf das Minimum, CO2-Abgabe abschaffen, Mehrwertsteuer runter. Das ist, was den Bürgern und Unternehmen jetzt helfen kann.
Die Grünen werfen der Regierung vor, die Abhängigkeit von fossilen Energien noch zu vergrößern. Zum Beispiel mit dem geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz, das Öl- und Gasheizungen wieder möglich machen soll. Julia Verlinden fordert Union und SPD auf, stärker auf Erneuerbare zu setzen.
Das, was die fossilen Unternehmen am meisten fürchten, ist doch, dass keiner mehr ihr Zeug einkauft.
Deutlich wird auch die Linke. Parteichefin Ines Schwertner nennt die Pläne der Regierung einen schlechten Witz. Sie will die Konzerne dort treffen, wo es wehtut, beim Profit.
Führen Sie rückwirkend sofort eine Übergewinnsteuer ein für fossile Energiekonzerne. Wer in Krieg und Krise extra verdient, der soll dafür zahlen.
Auch die Linke ist dafür, Bürgerinnen und Bürger zu entlasten.
Zahlen Sie allen ein Energiekrisengeld aus, direkt auf das Konto. Es gibt einen Direktzahlungsmechanismus. Wir könnten es sofort machen. Nutzen Sie ihn.
Während Ministerin Reiche vor Aktionismus warnt, hält sich die SPD die Tür für weitere Entlastungen offen, sollten die Preise weiter steigen. Armand Zorn.
Das hier ist ein erster Schritt. Wenn die Krise anhält, werden wir nachsteuern. Wenn die Preise hoch bleiben, wenn sich der Druck auf andere Güter wie Lebensmittel und Energie weiter überträgt, dann werden wir handeln.
Zunächst einmal geht es aber um das Kartellrecht und die 12-Uhr-Regel für die Tankstellen. Die finale Abstimmung über den Gesetzentwurf im Bundestag soll nächste Woche stattfinden. Spätestens Anfang April könnte das Gesetz dann in Kraft treten.
Soweit Gabriele Intemann aus Berlin. Wirtschaftsministerin Reiche von der CDU hat auch vor Aktionismus gewarnt. Bei Benzinpreisbremse, Tankrabatt oder Übergewinnsteuer müssten Kosten und Nutzen geprüft werden. Darüber habe ich mit Claudia Kempfert gesprochen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Sie ist dort Leiterin der Abteilung Energie und auch Professorin für Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und habe sie gefragt, das Spritpreispaket beinhaltet ja jetzt einige Punkte, eben wie zum Beispiel nur einmal den Preis am Tag erhöhen zu dürfen oder dass Unternehmen belegen sollen, dass Preissteigerungen gerechtfertigt sind. Geht das für Sie in die richtige Richtung?
Ja, also zumindest ist es etwas, was man auch kurzfristig ausprobieren kann und wo wir aus Österreich wissen, dass es nicht ganz so falsch ist, etwas in die Richtung zu tun, weil wir in Deutschland einen sehr oligopolistischen Markt haben, also eine Marktkonzentration von den Mineralölkonzernen, die die ganze Wertschöpfungskette mit kontrollieren, von der Förderung bis zum Transport und letztendlich an die Tankstellen ran. Und weil wir das wissen und auch in den vergangenen Krisen ja schon festgestellt haben, dass da hohe Margen erzielt werden und die Preise überproportional erhöhen, dann sollte man da besser drauf gucken. Das Kartellamt war bisher nicht ganz so mächtig und wenn man da jetzt mal einmal am Tag die Preise erhöht, hat man zumindest mal eine gewisse Transparenz und Ruhe in dem Markt. Aber man kann auch einmal am Tag die Preise exorbitant erhöhen. Die Margen können dann trotzdem noch hoch sein. Ich finde es aber auch richtig, dass man die Konzerne verpflichtet, dass sie erläutern, warum die Preise in dem Moment so stark steigen und vielleicht kriegt man dadurch mehr Transparenz hin.
Das Finanzministerium prüft zudem auch schon eine Übergewinnsteuer, hören wir. Also eine, ich nenne es mal Sondersteuer, das gab es schon mal. Aber vielleicht auch da noch mal kurz erläutert, Frau Kempfert, was genau soll dann wie berechnet werden? Und halten Sie es für eine gute Kosten-Nutzen-Rechnung?
Ja, also das Prüfen ist ja jetzt erstmal ein richtiger Weg, dass man da hinschaut. Das hat man bei der letzten Energiekrise auch gesehen, dass es Krisengewinne gibt, die auftreten, weil sich die Preise an den internationalen Märkten für Öl und Gas sehr stark erhöhen und dann auch überproportional dann die Preise übertragen werden und man dadurch hohe Margen erwirtschaftet. Das wissen wir aus der letzten Energiekrise, dass das so war. Jetzt muss man es wieder anschauen. Die Monopolkommission hat ja auch empfohlen, da genauer hinzuschauen. Und wenn man da jetzt sieht, da gibt es exorbitant höhere Gewinne. Und das war bei der letzten Energiekrise so. Da hat man das ja auch ähnlich gestaltet. Dann sollte man das diesmal zumindest auch prüfen, weil man sollte ja auch Menschen entlasten, gerade niedrige Einkommensbezieher, die jetzt überproportional durch diese Negativreaktion belastet werden.
Das wäre ein Punkt, den ich auch sehr interessant finde. Also mehr Steuern oder mehr Geld einnehmen. Das heißt ja jetzt nicht automatisch, dass dann Verbraucher und Verbraucherinnen profitieren und so wie Sie es angesprochen haben, dass es dann zu denen kommt, die es auch wirklich am dringendsten brauchen, oder?
Genau, das heißt es überhaupt nicht, weil die Preise sind ja jetzt erstmal hoch und sie werden auch erstmal hoch bleiben. Und damit erhöhen sich ja auch die Kosten für alles andere, bis zu Lebensmittel und letztendlich auch die gesamten Ketten dahinter. Also und so, wenn man Menschen entlasten will, sollte man das eher tun über ein Energiegeld oder ein Klimageld, was wir ja schon lange auch vorhaben auszuzahlen. Und das sollte man auch einkommensgestaffelt machen. Das heißt, Niedrigeinkommensbezieher sollten da bessere Entlastung bekommen und das wissen wir, wie man es durchführen kann. Hat man ja lange genug geprüft durch die letzte Energiekrise und damit könnte man auch zielgerichteter entlasten und aber auch die Mobilität bezahlbarer machen. Stichwort 9-Euro-Ticket. Wissen wir auch aus der letzten Krise, hat gut funktioniert. Das Deutschland-Ticket billiger machen wäre auch ein Weg.
Wobei es ja auch da immer schon gleich wieder Kritik gibt. Das Ganze wäre eben zu bürokratisch und würde zu viel des Geldes, was man eigentlich eingenommen hat, auch wieder auffressen. Können Sie das teilen?
Also das ist ja dann ein Totschlagargument, dass man überhaupt nicht mehr politisch handelt. Das könnte man ja jetzt auch für die jetzigen Maßnahmen entwickeln. Also Kosten-Nutzen ist gut, immer sich anzuschauen, was bringt es am Ende des Tages. Aber dadurch, dass wir gerade beim Klimageld den Mechanismus ja 3 Jahre lang erforscht haben, also anders als in Österreich, wo man in 3 Monaten so etwas auszahlen konnte, braucht man in Deutschland 3 Jahre, um rauszufinden, wie man das auszahlen kann. Weil wir wissen es ja jetzt, wie es geht. Und da erschließt sich mir dann nicht, wieso das bürokratisch sein sollte, weil die Bürokratie, die Kosten sind ja schon entstanden. Also da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht mit Totschlagargumenten alles abwürgt, was in Richtung Entlastung der Menschen geht.
Jetzt haben Sie unseren Nachbarn Österreich schon mehrfach angesprochen. Also zum einen haben wir ja eine Idee übernommen mit 12 Uhr mittags, nur einmal Preise erhöhen und danach darf man immer wieder senken. Österreich wiederum senkt jetzt auch Steuern. Die sind ohnehin schon um, ich glaube, 17 Cent niedriger als in Deutschland pro Liter Sprit. Ist das eigentlich auch ein Punkt, der so arg aufschlägt auf die deutschen Preise? Oder warum sind wir überhaupt Spitzenreiter bei Spritpreisen?
Ja, wir sind auch deshalb Spitzenreiter bei Spritpreisen, weil wir eine so hohe Marktkonzentration haben und die Konzerne überproportional einpreisen können und das auch tun und deswegen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr hohe Preissteigerungen haben, jetzt jenseits der Steuer. Und das ist auch der Grund, warum eine Steuersenkung meistens dazu führt, dass die Margen der Konzerne noch höher werden und eher in den Taschen der Konzerne landen, als jetzt wirklich bei den Verbraucherinnen. Also die Preissenkung werden ja nicht in dem Umfang weitergegeben. Das wissen wir auch aus den vergangenen Krisen, dass das da so war. Und deswegen muss man eher über das Kartellamt daran, diese Marktkonzentration aufzubrechen, damit wir hier mehr Wettbewerb bekommen und die Preise nicht so stark steigen. Und wenn man mehr Wettbewerb hätte, ähnlich wie in Österreich oder in anderen Märkten, wo das anders konzentriert ist und es da auch mehr Möglichkeiten gibt, dann könnte man auch Steuern senken, die auch wirklich bei den Verbraucherinnen ankommt. Aber da sind wir nicht im Moment.
Und wir haben ja zuletzt auch gehört, die Wege des Kartellamts sind weite und das dauert einfach. Also wann rechnen Sie jetzt mit allen Instrumenten, mit allem, worüber wir diskutieren, wirklich mit einer Entlastung für alle, die an der Zapfsäule tanken müssen?
Ja, ich würde mir wünschen, dass man da so das sogenannte Deutschland-Tempo mal an den Tag legt und das Klimageld in Turbo einführt. Der Mechanismus ist da, in Österreich ging das auch relativ schnell. Ich würde mir wünschen, dass man das Kartellamt schnell stärkt und auch da Möglichkeiten schafft, die Marktkonzentration eher aufzubrechen. Und ich würde mir wünschen, dass man auch beim Deutschland-Ticket das billiger macht, damit den Menschen auch geholfen ist. Ähnlich wie beim 9-Euro-Ticket, was ja sehr gut funktioniert hat.
Meint Claudia Kempfert vom DIW. Insgesamt bleibt es aber recht schwierig, die Preise niedrig zu halten. Also wäre vielleicht eine weitere Idee, die Beschaffungsroute für Öl zu ändern. Genau das versuchen die arabischen Golfstaaten bereits. Sie wollen so viel Öl wie möglich über andere Routen ausführen. Aber auch die haben einen Haken. Die Exportkapazität ist beschränkt und auch diese Wege geraten unter Beschuss. Wie heute Morgen der Hafen Yanbu in Saudi-Arabien, der am Roten Meer liegt. Moritz Bernhardt zur Lage am Golf.
Der Angriff auf die Hafenstadt Yanbu sei eine gezielte Botschaft der Iraner, sagt der Analyst Nedal Abu Zaid im Sender Al Jazeera. Iran will der weltweiten Energieversorgung den Hahn abdrehen. Es geht dem Land nicht mehr nur um Auswirkungen in der Region, sondern vielmehr darum, die Kosten für die ganze Welt zu steigern. Die Raffinerie am Roten Meer wurde nach saudischen Angaben nur leicht beschädigt. Die Arbeit am nahegelegenen Exportterminal konnte nach einigen Stunden wieder aufgenommen werden. Wegen der anhaltenden iranischen Angriffe fällt der Ölexport über die Straße von Hormus so gut wie flach. Saudi-Arabien, der größte Ölexporteur weltweit, setzt daher zunehmend auf andere Handelswege. Das Öl, das im Osten des Landes gefördert wird, wird über Pipelines nach Yanbu geleitet und von dort aus auf Schiffe in Richtung Asien verladen. Um die Abhängigkeit von der Straße von Hormus zu verringern, wird die Suche nach alternativen Handelswegen und Pipelines in der kommenden Zeit noch an Bedeutung gewinnen, sagt der Politikwissenschaftler Hossam Jaber. Allerdings sind die Kapazitäten der bestehenden Pipelines begrenzt, ebenso wie die der Häfen, die nicht am Persischen Golf liegen. In Yanbu wurden zuletzt fast 4 Millionen Barrel pro Tag verladen. Dort ein deutlicher Anstieg, aber über die Häfen am Golf hatte allein Saudi-Arabien sonst täglich rund 6 Millionen Barrel exportiert. Die Route über das Rote Meer ist teurer und sie birgt auch eigene Risiken. Neben Angriffen aus dem Iran könnte auch die mit dem Regime verbündete Houthi-Miliz wieder damit beginnen, Öltanker und zivile Handelsschiffe vor Jemens Küste zu beschießen. Noch haben die Houthi nicht in den Krieg eingegriffen. Beobachter sagen, entweder weil sie nicht selbst in die Schusslinie geraten wollen oder weil sie den richtigen Zeitpunkt abwarten. Auch der Irak setzt auf alternative Exportrouten für sein Erdöl. Der Ölminister des Landes sagt, man habe begonnen, Öl aus Kirkuk über eine Pipeline in Richtung Türkei zu pumpen. Zunächst 170.000 Barrel pro Tag, das solle gesteigert werden auf etwa die doppelte Menge. Über die Nutzung der Pipeline hatte es lange Streit gegeben zwischen der irakischen Zentralregierung in Bagdad und der kurdischen Regionalregierung in Erbil. Auf Druck der USA haben nun beide Seiten einen Kompromiss geschlossen. Normalerweise exportiert der Irak rund 3,5 Millionen Barrel Erdöl pro Tag, vor allem über den Hafen von Basra im Süden des Landes. Jetzt zielt die Regierung auf rund 1,2 Millionen Barrel pro Tag über die Pipeline von Kirkuk in die türkische Hafenstadt Ceyhan sowie mit hunderten Tanklastern, die über die Straße in die Nachbarländer Jordanien und Türkei fahren. Nisa Ali von der staatlichen irakischen Ölvermarktungsgesellschaft sagt, auch wenn die aktuelle Exportmenge die Verluste im Süden nicht kompensieren kann, ist der finanzielle Ertrag durchaus beträchtlich, dank der hohen Ölpreise. Die alternativen Handelswege, ob in Saudi-Arabien oder im Irak, werden den Anstieg des Ölpreises vermutlich nicht stoppen können, möglicherweise aber ein bisschen abbremsen.
Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Thema, das in Deutschland spielt. Gestern Abend ist die Leipziger Buchmesse schon feierlich eröffnet worden, auch mit Debatten um den Buchhandlungspreis, der ja für große Debatten sorgt, nicht zu verwechseln mit dem Buchpreis. Da geht es um Autoren und Übersetzer und das ist immer das Highlight am ersten Messetag in Leipzig. Vor wenigen Minuten ist das Geheimnis gelüftet worden. Der Jubel war groß, als bekannt gegeben wurde, dass Katharina Polatjan sich in der Sparte Belletristik über den Preis freuen kann. Meine Kollegin Maren Ahring ist vor Ort auf der Messe. Vielleicht ganz kurz, wie müssen wir uns Katharina Polatjan vorstellen? Was müssen wir über sie wissen? Wie hat sie vielleicht auch reagiert auf die Auszeichnung?
Ja, Katharina Polladjan ist eine etablierte deutsche Autorin, geboren 1971 in Moskau, dann als Siebenjährige nach Deutschland gekommen. Sie hat 6 Bücher seit 2011 veröffentlicht, stand 2022 schon mal auf der Shortlist in Leipzig und hat jetzt den Preis der Leipziger Buchmesse für ein ganz kleines, schmales Buch, nämlich mit dem Namen Goldstrand, bekommen. Dieses Buch erzählt eine Geschichte von einem Regisseur in Italien. Es beginnt in Italien, meandert dann quer durch Europa. Und Katharina Polladjan sagte, als sie auf die Bühne kam, dass sie ein bisschen bewegt sei und hat dann eine lange, nachdenkliche Rede gehalten, die sie von einem Zettel abgelesen hat. Das ist ungewöhnlich, denn meistens halten die Autorinnen und Autoren diese Rede frei. Und Katharina Polladjan war es aber wichtig, ihre Gedanken aufzuschreiben.
Mhm. Und ist jetzt, ich finde es okay für eine Autorin, die ist ja auch gut im Schreiben, ist denn die Entscheidung jetzt, ihr den Preis zu verleihen, aus deiner Sicht gerechtfertigt?
Ja, auf jeden Fall. Denn Goldstrand, ich habe es gerade schon gesagt, ist ein sehr, sehr schmales Buch, 160 Seiten, aber es steckt wahnsinnig viel drin. Sie macht ein ganz, ganz großes Panorama auf, erzählt über Europa im 20. Jahrhundert. Das Buch beginnt in Odessa. Es geht dann über die Türkei nach Bulgarien, wo eben dieser berühmte Goldstrand ist, der schon zu sozialistischen Zeiten zu einem touristischen Zentrum aufgebaut wurde. Dann beginnt die Handlung in Italien mit dem Regisseur Eli, der einer Psychologin sein Leben erzählt. Eli ist Filmregisseur, der erzählt sehr filmisch, in Szenen denkt er. Und das Ganze ist im Grunde eine Suche nach Erinnerung. Das ist ein Thema, was Katharina Polladjan immer wieder beschäftigt hat. Die Zuverlässigkeit von Erinnerungen. Also was erinnern wir, was denken wir uns vielleicht aus? Wie hätte es vielleicht auch sein können? Also auf jeden Fall ein ganz tolles Buch, eine gerechtfertigte Entscheidung. Einziger Wehmutstropfen ist, dass wir aus norddeutscher Sicht natürlich große Hoffnungen hatten, dass mit Anja Kampmanns Roman, der in Hamburg spielt, mit Helene Bukowski, deren Roman in Neustrelitz, in Neubrandenburg angesiedelt war, und Norbert Gstrein, der in Hamburg lebt, ja, uns doch auch Chancen ausgerechnet haben bei 3 von 5 Autorinnen. Und nun ist es Katharina Polladjan geworden, die aber auch schon mal in Hamburg am Schauspiel tätig war.
Das zählt aus norddeutscher Sicht. Und wir werden demnächst in den Buchhandlungen, aber ich sag's nochmal dazu, ihr Buch bestimmt auch wieder in großen Stapeln sehen. Katharina Polladjan, Goldstrand, hat also gewonnen. Nun ist ja dieser Buchpreis der Leipziger Buchmesse in 3 Kategorien aufgeteilt. Belletristik haben wir gerade gehört. Wer ist denn noch ausgezeichnet worden bei Sachbuch und Übersetzung?
Beim Sachbuch hat Marin Janine Kalik den Preis gewonnen für ihr Buch Balkan-Odyssee 1933 bis 1945. Da geht es um ein Thema, was, glaube ich, überhaupt gar nicht so richtig bekannt ist, nämlich die Flucht von deutschen Künstlerinnen und Künstlern auf den Balkan, dass viele in Sanary-sur-Mer Zuflucht gesucht haben, wie die Manns beispielsweise, das wissen wir, aber dass viele auf den Balkan gegangen sind, das wissen wir nicht, und das beleuchtet Marin Janine Kalik in diesem Buch und zeigt damit eine bisher nicht gefüllte Lücke der Exilforschung. Und bei den Übersetzerinnen und Übersetzern hat Manfred Gmeiner das Rennen gemacht. Er hat einen spanischen Roman, einen peruanischen Roman übersetzt. Gustavo Favarón Patrio heißt der Autor, Unten Leben heißt das Buch. Und es ist ein labyrinthisches Geflecht von menschlichen Erinnerungen, da sind sie auch wieder, und über die lateinamerikanische Geschichte. Und interessant war, dass Manfred Gmeiner gar kein regelrechter, gelernter Übersetzer ist, sondern ein Quereinsteiger. Er war vorher Buchhändler und hat sich sehr über diesen Preis gefreut, dass er ihm als Quereinsteiger zuerkannt wurde.
Vielen Dank. Maren Aring war das aus der Literaturredaktion, live zugeschaltet von der Leipziger Buchmesse. Ja, und jetzt, wie eingangs schon versprochen bei den Themen des Tages, kommen wir zum Blick hinter die Kulissen. Denn diese Sendung hören neben unserer Frühsendung die meisten Menschen. Viele bringen sich am Feierabend auf dem Weg nach Hause nochmal schnell auf den neuesten Stand. Und wir liefern dann eben nicht nur entsprechende Schlagzeilen, sondern auch Einordnungen und Hintergrundberichte oder, wie gerade eben, wirklich ganz schnell und auf den Punkt gebracht Informationen zu Buchmesse. Heute zum ARD-Nachrichtentag hat meine Kollegin Helene Buchholz einmal den ganzen Tag mit einem Aufnahmegerät begleitet, von der Konferenz am Morgen bis zur Sendung jetzt.
Wenn ich tatsächlich zumindest auf die ersten Jahre in Österreich schauen, die sich da ausgewirkt hat, auch wenn die sich das jetzt nochmal vorgenommen haben.
Das ist so kompliziert und du hast so viele Faktoren.
In der Hörfunk-Frühkonferenz bei NDR Info tauschen sich die Redakteure jeden Morgen über die wichtigsten Themen des Tages aus. Im Augenblick sind die stetig steigenden Spritpreise eines der Top-Themen.
Genau, es wird ja auch eigentlich nicht zwingend mit dieser Maßnahme versprochen, dass es niedrigere Preise sind, sondern dass mehr Transparenz geschafft.
Der oder die Redakteurin vom Dienst, kurz RVD, plant dann konkret das Tagesprogramm, zu dem auch die Themen des Tages von 17 Uhr bis 17.35 Uhr gehören. Heute ist Katja Schleselmann, RVD.
Es gab ja in der Nacht nochmal extrem starke Angriffe, ob wir da noch was aus Istanbul bekommen. Wir gucken dann auf die Maßnahmen gegen die ansteigenden Preise, nämlich das Spritpreispaket im Bundestag.
Während die Planungen im Sendebereich auf Hochtouren laufen, gibt es heute zum ARD-Nachrichtentag beim NDR auch Workshops. Diesmal für Lehrerinnen und Lehrer. Fabian Schwarzbauer leitet einen dieser Workshops.
Bei Lehrkräften stelle ich immer wieder fest, dass die zwar anders als ihre Schülerinnen schon mal häufiger auf Tagesschau und NDR.de gucken, aber im Grunde auch keine Ahnung haben, wie wir letztendlich arbeiten. Und ich hoffe auch dadurch, dass wir das Lehrkräften vermitteln können, dass sie das dann auch an ihre Schülerinnen dann auch ohne uns so weitergeben können.
Und das Angebot wird gerne angenommen. Aus dem gesamten Norden sind heute Lehrkräfte zum NDR in Hamburg-Lockstedt gekommen.
Mein Name ist Heinz Wilkens, ich komme von der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg auf dem Dulsberg in Hamburg. Wie entstehen Nachrichten? Wie kann ich mit Nachrichten auch unterscheiden, ob sie vielleicht manipuliert sind oder ob sie echt sind?
Ja, hallo, ich bin Herr Bonfitsch aus Stade, Freie Waldorfschule. Ich verspreche mir also Nachrichten, vor allen Dingen die Frage, wann sind Nachrichten relevant? Wie kann ich Menschen erreichen?
Elke Jansen, berufliche Schule. Und für mich ist so ein bisschen die Frage im Raum, wonach wird entschieden, welche Nachrichten überhaupt in die Tagesschau kommen? Weil das bei unseren Jugendlichen eben immer so ein Thema ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen da uns belügen.
Nun sollen die Lehrerinnen und Lehrer einmal durchspielen, wie jeden Tag in der Redaktion gearbeitet wird. Von der Diskussion darüber, was die wichtigsten Themen sind, über die Auswahl der Fragestellungen bis hin zur Formulierung einer Nachricht, so Schwarzbauer.
Sie sollen dadurch ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie seriöse Nachrichten entstehen und was uns dann letztendlich auch von vielen anderen Nachrichtenportalen, speziell auf Social Media, unterscheidet.
In der Zwischenzeit hat das Programm von NDR Info weiter Formen angenommen. Co-RVD Achim Gutzeit ist seit 5 Uhr früh im Dienst. Er übergibt jetzt an seinen Nachfolger Johannes Zuber.
Wir haben Claudia Kempfert vom DIW um 15:30 zu den Energiepreisen. Und wir gucken noch mal auf die Streiks in Hamburg. Das macht 90,3.
Jo, alles klar.
Okay.
Super, vielen Dank.
Wenn dann alles aufgezeichnet ist, müssen Redakteurin vom Dienst Katja Schleselmann und Co-RVD Johannes Zuber noch alle Aufnahmen abhören und die Aufnahme in die Sendeausspielung stellen.
Alles klar, so machen wir das.
Und wie Sie verfolgt haben, hat das heute alles sehr gut funktioniert. Helene Buchholz war das und hat zum ARD-Nachrichtentag auch nochmal drauf geschaut, wie diese Themen des Tages entstanden sind. Die Enten, morgen gibt es eine neue Ausgabe um kurz nach 17 Uhr hier bei NDR Info.